Berühmte Tradition. Ich sag ja, das wird irgendwann nochmal so liturgisch, dass keiner weiß, warum man das macht. Also, ich habe euch folgende Bibelverse mitgebracht aus dem Römerbrief. Die Verse 8 bis 14. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Herr ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Ich finde das ganz interessant in diesem Vers. Ich will einen Vers gerade mal rausgreifen, womit ich anfangen will. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen. Wenn man die Zeit erkennt, dann ist man vorbereitet. Dann ist man so vorbereitet, wie ich hier mit diesem Teil. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Pilzmesser. Hiermit schneidet man, damit macht man den Dreck weg. Ich habe das mitgenommen, weil es gestern richtig doll geregnet hat. Und ich seit Tagen darauf warte, dass es regnet, damit die Pilze spricht. Auf dem Rückweg werde ich in Adendorf im Wald anhalten und gucken, was ich finden werde. Ich bin vorbereitet, weil ich die Zeichen der Zeit erkannt habe. Und darum geht es auch hier. Und ich finde interessant, dass Paulus hier einen Zusammenhang konstruiert, der mir vorher nie aufgefallen ist. Sagt er, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Dann fasst er zusammen, denn was gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil, und da kommt der Zusammenhang, der mir vorher nie aufgefallen ist, und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Wir kennen die Aufforderung natürlich, wir wissen alle, was in den 10 Geboten steht. Wir wissen alle, was Jesus sagt, wie wir leben sollen. Und ich finde es so toll, dass Paulus, dem man ja immer nachsagt, so fürchterlich kompliziert zu sein, das hier so schön in einem Vers zusammenfasst, die ganzen Gebote lassen sich zusammenfassen in du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und ich muss mich selber kritisch fragen, ob ich für meinen Teil dann Haken hintermachen kann. Mein Nächster ist zum Beispiel der, der während meiner Arbeitszeit, wo ich weiß, dass ich dringend von einem Kunden zum nächsten muss, äußerst vorschriftsmäßig, 100% an die Geschwindigkeit angepasst, eher noch 5 Kilometer drunter, vor mir herschneckt und ich kann ihn nicht überholen. Liebe ich ihn wie mich selbst? Definitiv nein, in dem Moment. Weil ich will vorbei, ich muss mich beeilen, ich habe Druck, Zeitdruck und er schneckt vor sich hin. Und ihr könnt es auf euch selbst übersetzen und euch selber kritisch prüfen. Tue ich das? Liebe ich meinen Nächsten wie mich selbst? Brauchen uns nur umzugucken, vielleicht ja auch in diesem Kreise jeder für sich und kann prüfen, Haken dran oder Haken weg. Liebe ich meinen Nächsten wie ich mich selbst? Und mit dem Nächsten, wir wissen das, was Jesus über den Nächsten gesagt hat in diesem Gleichnis mit dem Mann, der da auf der Straße auf dem Weg nach Jericho überfallen wird. Wer ist dein Nächster? Und es war am Ende war es der Samariter, der aus dem Volk Israel nicht zugehörig ist, sondern außerhalb steht, am Rande eher als nicht als Nächster vermutet wird. Und das heißt also auch, der Nächste ist für uns nicht nur unsere Familie, unsere Freunde, unsere Gemeinde, sondern unsere Nachbarn, unsere ungläubigen Bekannten, der Mensch, der dir im Lauenburg irgendwo zufällig über den Weg läuft, mit dem du irgendwie ins Gespräch kommst, das ist dein Nächster. Und gerade jetzt, in einer Zeit, wo wir sagen können, also die Welt dreht am Rad, und wo man zumindest spekulieren könnte, dass es gar nicht mehr so ewig dauern wird, bis Jesus wiederkommen wird, werden wir aufgefordert, genau diese Dinge sehr, sehr bewusst zu tun. Das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Dieser Zusammenhang, eigentlich würde man sagen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, weil Gott Liebe ist. Alles richtig. Hier konstruiert Paulus den Zusammenhang, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil die Zeit nah herbeigekommen ist, dass Jesus wiederkommen wird. Warum? Nun, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und ein bisschen rumspekuliert und gebetet drüber, was das sein könnte. Und ich selber bin für mich zu dem Schluss gekommen, ja, das ist umso wichtiger, je näher die Wiederkunft Jesu kommt, weil momentan Kirche, Christen von der Welt, zumindest in Deutschland, in Europa, nicht so sehr zu unterscheiden sind. Wenn du auf deinem Auto einen Fischaufkleber hast, dann reicht das unter Umständen als Bekenntnis gar nicht aus, sondern dein Nachbar, Freund, die Bewohner deines Umfelds denken, du bist ein Fan von Nordsee. Und gehst dort gern mal ein Fischbrötchen essen. Wir müssen unterscheidbar sein von der Welt. Und wir sind unterscheidbar an der Art, wie wir untereinander und mit unserem Umfeld miteinander umgehen. Indem wir nämlich sie lieben wie uns selbst. Und wie ist das? Ich meine, ehrlich gesagt, wir würden, wenn wir an der Stelle desjenigen wären, der vor einem Fahrer vor sich hinschneckt, nicht gleich denken, oh Mann, du fahr mal schneller, sondern für dich ist es genau richtig gerade so. Warum bist du selber als derjenige, der hinter dem anderen herschneckt, muss ich mir selber fragen, nicht genauso gnädig und sag, okay, er fährt nun mal halt so langsam. Und wenn ich überholen kann, überhole ich, aber ich ärgere mich nicht. Wir sollten mit den anderen genauso gnädig umgehen, wie wir verständlicherweise mit uns selbst umgehen. Wir uns doch eine Menge Dinge verzeihen, die wir tun, die wir anderen, wenn sie es an uns tun würden, nicht verzeihen würden. Da messen wir mit zweierlei Maß. Zumindest könnte ich das selbstkritisch von mir sagen. Und es ist wichtig, dass wir lernen zu lieben. Insbesondere jetzt, wo wir sicher sein können, dass die Zeit unseres Heils näher ist als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Und ihr Lieben, dieser Text wurde vor guten 2000 Jahren geschrieben. Somit ist klar, dass die Zeit noch mehr ist
als damals.
Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber wir können zumindest absehen, dass es vermutlich nicht mehr so ewig dauern wird. Wenn man sich die Weltumstände anguckt, ich würde dem Ganzen keine 100 Jahre mehr geben. Reine Spekulation, ich kann das nirgendwo belegen, das ist ein reines Bauchgefühl. Aber ich würde persönlich für mich sagen, ich gebe dem keine 100 Jahre mehr. Die Nacht ist vorgerückt, schreibt Paulus, der Tag aber nahe herbeigekommen. Lasst doch einfach mal nur diese paar Zeilen auf euch wirken. Stellt euch vor, es ist finsterste Nacht und ihr wartet sehnsüchtig auf den Sonnenaufgang. Und ihr habt das Gefühl, das nimmt kein Ende. Und es ist finster und finster und finster und finster. Und plötzlich zeigt sich da vorne am Horizont so ein kleiner, rötlicher Streifen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen. Der Streifen des Lichts der Wiederkunft Christi ist schon zu sehen. Und wie sagt man so schön, die dunkelste Stunde ist genau vor der Morgendämmerung. Und ich glaube, dass dieser Vers noch viel wahrer ist als zu der Zeit, als Paulus ihn geschrieben hat. Er war sich sicher, dass es so ist. Der Tag ist nahe herbeigekommen und ich glaube, er hatte recht. Umso mehr Recht hat er 2000 Jahre später. Weil der Tag ist noch näher herangerückt. Ich meine, Gottes Zeitmaßstäbe sind für uns ähnlich nachvollziehbar, aber es ist eine Binsenweisheit, dass wir näher an der Wiederkunft Christi sind als vor 2000 Jahren. Der Tag kommt. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Seht den Silberstreifen am Horizont, wie man so schön sagt. Seht die aufgehende Sonne, die sich durch einen schmalen, rötlichen Streifen am Horizont bereits abzeichnet und wo man weiß, sie wird in wenigen Stunden aufgehen. Das dauert nicht mehr lange. Und genau so fühlt sich das für mich momentan an. Und er fordert uns auf, weil es so ist, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Und anlegen die Waffen des Lichts. Das heißt, lasst uns gerüstet sein für diesen letzten Kampf, der kommt, um die Seelen der Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Dieser letzte Kampf, der nur dadurch entschieden wird, dass Jesus am Ende wiederkommt. Aber es sind so viele, die ihn noch nicht kennen. Und wir sind Botschafter seiner Liebe. Und daran, fragt mich jetzt bitte nicht, das fällt mir gerade spontan ein, deswegen weiß ich den Bibelvers gerade nicht, wo er steht, aber an der Liebe untereinander sollen die Menschen uns erkennen. Sie sollen sehen, dass wir Christus folgen, dass wir anders sind, dass es einen Gott gibt, weil sie sehen, wie wir miteinander umgehen. Wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Und das sind die Waffen des Lichts unter anderem. Die stärkste Waffe Gottes ist seine Liebe, denn durch seine Liebe ist Christus am Kreuz gestorben. Christus ist aus Liebe für uns ans Kreuz gegangen. Das ist die stärkste Waffe und sie hat den Tod überwunden. Und mit dieser Waffe sollen wir gerüstet sein und können wir gerüstet sein. So klingt das für uns manchmal wie eine Aufforderung, liebt einander. Und es ist eine. Aber eben nicht aus unseren eigenen begrenzten Möglichkeiten. Paulus sagt, lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr bestimmte Sachen anzieht. Das klingt vielleicht albern. Ich habe mir ein Bud Spencer T-Shirt bestellt. Also mit dem Gesicht von Bud Spencer da drauf. Die meisten von euch kennen den Hau drauf aus irgendwelchen Filmen. Und bei meiner Figur passt Bud Spencer besonders gut. Ich werde in der Firma sogar vom Kollegen öfter so genannt und der, unser Chefkoch, und der meinte nur, als ich das T-Shirt neulich in der Firma anhatte, geiles T-Shirt, hätt's mir auch eins bestellen sollen. Aber ich fühlte mich aus irgendwelchen Gründen mit diesem T-Shirt irgendwie besonders. Irgendwie fühlte sich das gut an. Und mir geht es genauso, wenn ich irgendwo hingehe, eingeladen sein sollte zu einem Empfang oder was, wo man einen Sakko trägt, ein Hemd, eine Krawatte, wo man sich besonders schick macht. Es fühlt sich anders an. Kleider machen Leute. Und wir haben gar nichts dazu getan, dass wir uns so fühlen, außer, dass wir die Sachen angezogen haben. Und das ist auch hier unsere Aufgabe. Wir müssen gar nichts dafür tun, dass wir den Nächsten lieben können, dass wir ehrbar leben können, dass wir maßvoll leben können, außer dass wir Jesus Christus anziehen. Bewusst sagen, Jesus, du sollst derjenige sein, den ich anziehe und der sichtbar ist, wenn Leute auf mich schauen. Ich muss mich dafür nicht anstrengen. Ich muss ihn nur anziehen. Das ist eine bewusste Entscheidung, ein bewusster Akt zu sagen, Jesus, ich trage dich jetzt nach außen. Jeder kann es sehen. Ich muss nichts tun, außer dir nachzufolgen und auf deine Impulse zu reagieren. Ich muss mich nicht anstrengen. Ich muss nicht Liebe aus mir herauspressen, die vielleicht gar nicht da ist. Ich muss dich einfach nur machen lassen. Und dann können wir genau das uns von der Welt nämlich unterscheiden. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage. Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Denn ihr müsst euch klar machen, diesen Brief schreibt Paulus an die Römer. Zu einem Zeitpunkt, wo die römische Gesellschaft möglicherweise schon unter Kaiser Nero, aber vielleicht auf jeden Fall unter Kaiser Claudius, ich glaube Nero kam unmittelbar danach, womöglich sogar schon zum Römerbrief, die Gesellschaft war dekadent. Orgien, Feste, Ausschweifungen, Fressen und Saufen war in der römischen Oberschicht. Im reichen Bürgertum und bei den Adligen, die sich das leisten konnten, am Tage. Ja, die hatten doch gar nichts anderes zu tun, die mussten ja nicht mal arbeiten. Dafür hatten sie ihre Sklaven. Die haben den ganzen Job erledigt und die Leute hatten genug Zeit für Kunst und Kultur, dazu haben sie auch eine Menge beigetragen, aber auch für jede Menge Blödsinn. Saufen und fressen, das heißt, ich will es gar nicht ins Detail gehen, aber ich weiß, bei manchen Orgien waren die Leute so voll und es gab noch so viel Speisen und sie konnten sie gar nicht probieren, es sei denn, sie griffen zur berühmten Faunfeder. Ja, den Rest erspare ich euch und ihr könnt euch den Rest denken. Das ist römische Dekadenz. Das ist genau das, woran Paulus reinschreit. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung. Denn auch auf diesen Orgien wurde auch jede Menge sexuelle Perversion getrieben. Verheiratet sein mit einer Frau hieß dann noch lange nichts. Das war auf dem Papier so und auf einer Orgie war alles anders. Das war dann scheißegal, um es mal so banal zu sagen. Und Paulus sagte, Leute, lasst uns einen Unterschied machen zu dieser Gesellschaft. Die Leute sollen sehen, dass wir anders sind. Denn ich kann mir gut vorstellen, bei allem, wo sich die römische, nicht-christliche Gesellschaft reingegeben hat, ein ganzes Stück war es ihnen wohl innerlich auch ein bisschen zuwider. Sie haben mitgemacht, weil sie es nicht besser wussten, weil es irgendwie auch verlockend war. Aber ich glaube, ganz tief drin haben viele sich vielleicht sogar innerlich ein bisschen vor sich selber geschämt und vor sich selber geekelt. Und wenn sie dann Leute sehen, die denen du nichts Schlechtes nachsagen kannst, denen du nur nachsagen kannst, dass sie vernünftig, moralisch, ehrbar leben und sogar liebevoll miteinander umgehen, dann kommst du doch ins Gucken und ins Fragen und ins Staunen. Ich habe gerade am Donnerstag in der Vorlesung gehört, einen kleinen Ausschnitt über die römische Gesellschaft. Damals war es üblich, Kinder, die nicht gewollt waren, in den Wäldern um Rom auszusetzen. Was haben die Christen gemacht? Und dafür wurden sie bekannt, dafür wurden sie anerkannt, dafür wurden sie geachtet, auch wenn es nicht heißt, dass die Leute sich darauf scharenweise bekehrten, die das wussten. Aber die Römer haben es zur Kenntnis genommen, dass die christlichen Gemeinden in die Wälder gegangen sind, in einer Art großen Suchaktion regelmäßig und die Kinder bei sich aufgenommen, in der Gemeinde verteilt haben und sie großgezogen haben. Die unerwünschten Kinder. Und da haben viele Römer auch gesagt, wow, denn das, was wir da machen, ist eigentlich ein Unding. Und die machen es richtig. Auch wenn sie unsere Götter nicht achten und da total intolerant sind, aber sie zeigen Liebe. Und das ist der Unterschied. Und das ist auch der Unterschied, den wir machen sollen, damit die Welt sieht, dass Jesus unter uns ist. Und diese Sache ist eben umso dringender, dass wir wissen, weil wir wissen, das geht hier nicht mehr ewig. Wir wissen nicht, wer von uns das Ganze noch erlebt. Vielleicht erlebe ich das selbst nicht mehr, aber meine Kinder. Aber trotzdem spitzt sich die Weltsituation ja durchaus zu. Ich hatte beim letzten Mal, als ich hier war, gesagt, Corona ist so eine Art Theaterprobe für den großen Auftritt, wo der Feind Gottes sagt, so jetzt nehme ich mir mal die ganze Menschheit vor. Vorher habe ich sie schon ordentlich verunsichert, ihnen Angst gemacht, ihnen gesagt, ihr müsst das alle jetzt so machen. Und sie waren alle gefügig und plötzlich, jetzt kann ich übernehmen. Irgendwann, von jetzt an bis keine Ahnung wann, in nicht allzu ferner Zukunft wird das passieren, glaube ich. Und vorher haben wir noch Zeit. Und zwar Zeit für die Menschen, die durch die Weltsituation durchaus verunsichert sind, einen Unterschied zu machen, ihnen die Liebe Gottes vorzuleben, damit sie sehen, wie wir untereinander umgehen, damit in dieser letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, möglichst viele noch die Erfahrung machen, dass Gottes Liebe für sie da ist und dass sie errettet werden kann. Und dabei kommt es nicht darauf an, wie viele Leute hier sich gerade in diesem Raum befinden, denn jeder von euch hat ja sein Umfeld, wo Menschen wohnen, die Jesus nicht kennen. Gilt für mich genauso. Auch ich habe mein Umfeld und müsste dort um einiges aktiver sein. Ich predige mir also durchaus selber. Deswegen die Herausforderung, Jesus nachzueifern in der Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das ganze ehrbar Leben, maßvoll Leben, einander lieben, gelingt uns, wenn wir den Herrn Jesus Christus anziehen, und ihn einfach gewähren lassen, dass er durch uns hindurch sein Leben ausströmen kann. Weil es dringend nötig ist, dass die Welt das mitkriegt.